Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Filmpodcast. Und heute ist die Welt wieder in Ordnung, denn Christoph Petersen von Filmstars ist wieder da. Hallo Christoph.
Ja, aber es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte, dass ich euch Markus vorbeigeschickt habe. Der hat das erstaunlich gut gemacht.
Das ist ein volles Vertrauen in die Mitarbeiter. Ja, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Meine Rachewahl hat nur so halb funktioniert, ja.
Hervorragend. Und damit die Welt sogar noch besser als in Ordnung ist, sind wir heute wieder zu dritt. Christian Schmidt ist dabei, muss ich nicht vorstellen. Hallo Christian.
Hallo ihr beiden, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst jetzt. Also du hast uns ja letztes Mal, als du da warst, vor x Jahren bei Blood Rain, schon wahnsinnig vorgeführt, weil du auf einmal auf die Idee gekommen bist, hier vorbereitet in diesen Podcast zu kommen. Und dann noch bei einem Uwe Boll-Film. Das war natürlich schon hart. Aber jetzt haben wir dich ja zu dieser speziellen Folge eingeladen, weil du letztes Jahr eine Podcast-Serie zu diesem Spiel gemacht hast, wo ihr das komplett durchgespielt habt, über, ich glaube, 5, 6, 7, 8 Folgen, keine Ahnung mehr. Also du musst eigentlich jetzt jedes Detail perfekt parat haben.
Kleine Korrektur in Sachen gut vorbereitet. Das war keine Staffel, sondern eine einfache, normale Folge, die wir bei Stay Forever hatten zu It Came From The Desert. Aber sonst ist alles richtig.
Streng genommen gab es 2 Folgen, weil es ja auch eine, wusstet ihr schon, Folge dazu gab. Das ist ja das schon, stimmt. Und ab 2 Folgen ist ja eine Podcast-Reihe.
Also insofern haben alle recht. Aber ich kenne ja meine Rolle, weil Christoph hat mich eingeladen. Genau unter der Prämisse, dass ich das Spiel kenne und deswegen jetzt hier also sozusagen die Spieleseite vertreten kann und dann vielleicht auch die Verbindungen zu dem Film herstellen. Und ich sage mal so, das wäre nicht nötig gewesen.
Ja, also für mich war die Ratio ganz klar. Christoph Filmexperte, Christian Retroexperte, ich Füße hoch.
Sehr gut.
Und was mir natürlich am meisten noch in Erinnerung geblieben ist von dem Boll-Podcast ist, dass Christian uns beiden erklärt hat, wie Sex funktioniert. Dazu gibt es aber jetzt leider in dem neuen Film jetzt nicht so viel Anlass, leider. Also auch wenn es eine Trash-Granate ist, gab es außer einer kurzen Stripperinnen-Szene eigentlich in der Hinsicht relativ wenig.
Ja, das hat mir nichts gegeben, mit dem ich arbeiten konnte, dieser Film. Ich weiß auch nicht, was ich heute sagen soll.
Das wird vielleicht ein Problem sein, das sich durch diese Folge durchziehen wird. Wir werden es erleben. Also wir können ja mal anfangen. Wir sprechen über It Came From The Desert, Verfilmung aus 2017 eines Spieleklassikers, den Christian bis ins Detail quasi schon durchleuchtet hat, von Cinemaware. Ein Spiel, das ich in Erinnerung habe, wie viele Spiele aus diesem Hause, als die frühen Grafikblender. Christian, bin ich jetzt schon unfair zu dem Spiel?
Nö, wenn du mich fragst, da gehen die Meinungen natürlich ein bisschen auseinander bei der Beurteilung vom It Came to the Desert, von It Came to the Desert, from the Desert, oh Gottes Willen, dieser Name. Aber ich würde dir zustimmen. Für mich fällt das auch unter diese Kategorie sehr schöne Grafik, aber nicht allzu viel Substanz unter der Haube.
Sehr gut. Da sind wir schon mal auf einer Linie. Das ist sehr hervorragend. Weil, wie gesagt, das und auch Defender of the Crown, das sind ja so wahrscheinlich vielleicht die bekanntesten Spiele aus dem Hause. Und ja, ich weiß noch, ich habe das It Came from the Desert ist mein Amiga-Erweckungserlebnis gewesen damals. Das habe ich bei jemandem, den ich kennengelernt habe auf so einer Ferienfreizeit, habe ich das auf der Amiga gespielt und habe erst gedacht, das ist ja unglaublich, sowas habe ich noch nie gesehen. Das kann man heutzutage leider nicht mehr nachempfinden, wie krass gut das aussah. Aber die Substanz der Spiele war immer fragwürdig.
Ja, stimme ich dir zu. Also auch gerade bei dieser technischen Brillanz, das gilt natürlich eher für noch viel in viel größerem Maße für Defender of the Crown, weil es einfach viel früher dran war. Im Jahr 86, als der Amiga auch noch neu war. Und hier bei It Came from the Desert reden wir ja von 1989, immer noch in der Frühzeit des Amiga-Booms. Aber da war das jetzt schon etablierter, was das leisten kann. Aber wir reden da von der Zeit, wo auf dem Amiga die vergleichsweise hochauflösende Grafik im Vergleich zu den 8-Bit-Vorgängern natürlich brillant war und 32 Farben gleichzeitig, und wir reden ja auch von einem Rechner, der tolle Soundmöglichkeiten hatte, dank des Polar-Chips, also digitalisierte Samples, das hört man in It Came From the Desert zum Beispiel auch, da ist ja Sprachausgabe drin. Und das war also für die Zeit, in der die Spiele rausgekommen sind, war das technologische Avantgarde.
Und ulkigerweise wird es jetzt ins Gegenteil verkehrt, weil es wird als eigentlich super Low-Budget-Film verfilmt von einem finnischen Regisseur namens Marko Mäkiläksö. Fan des Spiels offensichtlich, angeblich, ja. Ist nicht ganz klar, was das für ein Budget hat. Ich habe irgendwann mal 400.000 Euro kolportiert gesehen. Keine Ahnung. Christoph, hast du jemals vorher von diesem Mann gehört?
Nee, natürlich nicht. Aber It Came from the Desert lief damals auf dem Fantasy-Filmfest. Also ich habe ihn zumindest auch irgendwann mal auf der großen Leinwand gesehen, bevor ich ihn jetzt gestern im Wartezimmer meines Zahnarztes auf dem Handy geschaut habe, so um die größtmögliche Differenz zu haben.
Richtige Connoisseur hier.
Und das ist der erste Film in meinem Leben, den ich auf dem Handy geguckt habe. Also es ging nicht anders, aber es war wirklich das erste Mal ever. Ja, und ich verstehe nicht, warum Leute das machen.
Das ist vielleicht eine dumme Frage an der Stelle, aber ich bin ja auch hier als derjenige, der sich am wenigsten mit Filmen auskennt, aber der lief hier zulande sonst nicht im Kino, der Film, oder? Das ist doch ein reiner Blu-ray und Streaming.
Nee, der lief nur auf dem Fantasy-Filmfest, auch im großen, im Kino, und dann kam er normal. Ich meine, der Regisseur, der hat vorher irgendwie so finnische Musikvideos gemacht von so wahrscheinlich Metal-Bands, die ich natürlich alle nicht kenne. Aber ich kenne auch die bekannten Metal-Bands nicht, also kann ich jetzt nichts dazu sagen, wie groß die sind. Und dann hat sie ihn irgendwie nach Amiland verschlagen und dann hat er da für Asylum, also diese Billig-Billig-Billig-Schmiede, die damit angefangen hat, so Fake-Blockbuster zu drehen, die darauf setzen, dass man in der Videothek aus Versehen den falschen Film mitnimmt, weil der so ähnlich klingt. Also was weiß ich, Jurassic schieß mich tot statt Jurassic Park und dann machst du da irgendwie Dino drauf und hoffst, dass irgendwie die Kiddies den falschen Film mitnehmen. Davon hat er ein paar gedreht und dann sollte er auch Mega Shark vs. Colossus drehen. War er schon angeheuert, hat sich dann aber dazu entschieden, stattdessen It Came from the Desert zu machen. Irgendwie auch selbst finanziert. Es gibt immer das Gerücht, das sei gecrowdfundet, weil auch der Produzent des Films vorher Iron Sky gemacht hat, diesen Nazi-Mondbasis-Trash-Film, der ja wirklich auch per Crowdfunding finanziert wurde. Da dachten alle, das haben die hier auch gemacht, stimmt aber nicht. Also das ist schon normal finanziert. Aber irgendwie danach, nach It Came from the Desert, hat er dann gar nichts mehr gemacht. Vielleicht war Asylum sauer auf ihn, weil er sie versetzt hat, dann konnte er da nicht mehr hin zurück und was anderes so richtig gefunden hat er auch nicht.
Ja, also das und ansonsten auch, also keine Ahnung, auf der Besetzungsliste, ich habe da ein bisschen rumgeklickt oder sowas, das Aufregendste ist eigentlich, dass Leute, die in diesem Film in den Hauptrollen mitspielen, teilweise als Synchronsprecher in bekannten Spielen aufgeploppt sind. Also der Harry Lister Smith, der den Brian spielt, wir sprechen dann hinterher drüber, was das für eine Figur ist, der spricht Gwendolyn in Dark Souls und Prince Lothric in Dark Souls 3. Wer Dark Souls kennt, weiß, das sind jetzt keine allzu ausladenden Sprechrollen, aber es war halt so ein Crossover, wo man dachte so, guck mal, da ist er tatsächlich irgendwo mal in einem Videospiel aufgeploppt, von dem man schon mal gehört hat. Das ist wahrscheinlich auch die bekannteste Produktion, in der er jemals mitgewirkt hat, diese beiden Spiele. Und ansonsten ist das alles sehr unter ferner liefen.
Der einzige Schauspieler, wo ich dazu angeregt wurde, einmal auf seine IMDb-Filmografie zu klicken, war tatsächlich der Schauspieler mit dem Rollennamen Wodka Guy. Der James Alper, weil der mich auch im Film am meisten begeistert hat. Und dementsprechend, der hat auch, da habe ich das auch gleich gesehen, der hat auch irgendwelche Minirollen gespielt, aber vor allen Dingen hat der ganz viele Sprechrollen in Computerspielen. Also die scheinen da beim Casting schon in die Richtung gewildert zu haben.
Ja, wobei die Sprechrollen sind teilweise nach dem Film, zumindest bei dem James Alper, der den Wodka Dude spielt. Der hat dann in Metaphor Ray Fantasio und in Skull and Bones hatte der Sprechrollen.
Ja.
Also vielleicht hat er sich auch einfach über diesen Film dafür empfohlen. Leute haben gesagt, Alter, bring mir den Wodka-Dude.
Ich hab da nachher noch eine sehr ausladende Gemini-Geschichte zu dem ganzen Wodka-Thema.
Okay. Hervorragend. Der Christoph liest seine KI-Text-Ansprache vor. Teil folgt später. Sie können jetzt schon mal den Gurt anlegen.
Ich habe das jetzt nicht wortwörtlich mitgebracht. Das war auch zu lange.
Okay. Wir sind auch mit einer paraphrasierten Wiedergabe, sind wir sicherlich quasi schon fast überfordert.
Ich könnte das auch jetzt machen, sonst vergesse ich nicht.
Nein, lass mich doch überleiten. Um Gottes Willen. Christian, erzähl uns doch mal bitte, was ist das? Mit was für einer spielerischen Vorlage haben wir es hier zu tun mit diesem Spiel aus dem Jahre 89?
Ja, gerne. Dann haben wir auch den Absprungspunkt zum Vergleich mit dem, was wir dann gleich über den Film erzählen werden. Du sagtest ja schon, die Firma dahinter heißt CinemaWare und der Name war durchaus Programm, weil diese Firma, ist eine US-Entwicklungsstudio und Publisher, die hatten sich auf die Fahnen geschrieben, in den 80ern Stoff zu verfilmen, Stoff zu Computerspielen zu machen, den man aus den klassischen Filmen der 40er, 50er, 60er kennt. Das Defender of the Crown zum Beispiel ist ein Spiel, da soll der Mantel- und Degen-Film auf den Amiga kommen. Und dann gibt es sowas wie King of Chicago, das ist der Gangsterfilm, oder Wings, das ist quasi das Weltkriegsdrama. Und hier bei It Came from the Desert haben wir auch so ein filmisches Vorbild, das bezieht sich nominell auf die Big Buck-Filme der 1950er Jahre. Da sind wir ja noch in der Schwarz-Weiß-Ära überwiegend und da gab es also eine, ja, Schwemme ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein populäres Genre von Filmen, wo irgendwelche riesenhaften Insekten auftauchen, Spinnen und Heuschrecken und so weiter. Und der Film, auf den sich das konkret bezieht, ist Formicula von 1954 oder Them, wie er in den USA heißt. Und da geht es eben um riesige Ameisen. Und dementsprechend haben wir auch im Spiel It Came from the Desert Ameisen. Das It, was da aus der Wüste kommt, das sind riesige Ameisen. Im Film-Originalvorbild sind die mutiert durch Atomtests. Hier im Spiel ist das ein Meteoriteneinschlag. Der landet irgendwo in der Wüste und daraufhin tauchen dann diese riesigen Ameisen auf. Das weiß man eigentlich am Anfang des Spiels gar nicht. Man spielt einen Geologen, der ist in so einem kleinen Wüstenkaff, Lizard Breath heißt das, und ist da auf der Suche nach irgendwelchen geologischen Proben. Und dann auf einmal passieren seltsame Dinge. Dann verschwinden da Rinder von den Farmen und man hört komische Geräusche in der Nacht. Und es stellt sich aber sehr, sehr schnell raus. Oh, guck mal, das sind riesige Ameisen. Und oh weia, die haben irgendwo ein Nest. Und wenn die jetzt da erfolgreich brüten, dann ist das nicht gut für Lizard Breath und möglicherweise auch gar nicht gut für den Rest der Menschheit. Und dementsprechend verbringt man dann das Spiel damit, dieses Nest erstmal zu finden. Also überhaupt erstmal die Bedrohung zu identifizieren, dann das Nest zu finden. Und am Schluss muss man natürlich in dieses Nest und die Ameisenkönigin erledigen mit einem Flammenwerfer.
Und ich konnte mich nicht dazu durchringen, selber mal reinzuspielen. Aber was mich am meisten fasziniert hat, immer von außen ist, ich mag irgendwie Spiele oder wahrscheinlich würde ich sie gar nicht mögen, wenn ich sie spielen würde, aber so, es fasziniert mich immer, wenn so komplett unterschiedliche Elemente, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben an Spielmechaniken, irgendwie zusammengeschmissen werden. Und da scheint immer It Came from the Desert so ganz vorne mit dabei zu sein, aus meiner Wahrnehmung.
Ja, das ist völlig richtig. Das ist eine spielgewordene Collage. Nominell ist das eigentlich ein Adventure. Es hat sogar einen Zeitverlauf. Also es gibt 15 Tage, in denen das Spiel spielt. Und am 15. Tag werden die Ameisen auf jeden Fall die Welt übernehmen oder zumindest die Stadt, wenn man ihnen nicht vorher Einhalt gebietet. Und was man da aber spielerisch macht, das ist ein ganz komisches Potpourri aus vielen auch so Minispielen. Also man muss sich da Faustkämpfe liefern. Man fliegt in einem Flugzeug die Gegend ab. Man schießt aus der Ego-Perspektive auf die riesigen Ameisen wie in einer Art Lightgun-Shooter. Es gibt sogar einen kleinen Strategiepart und so. Das ist aber auch durchaus Absicht. Das ist bei anderen CinemaWare-Spielen auch so, weil der Punkt ist, das ist weniger als ein kohärentes Spielerlebnis gedacht. Also das wollten die schon, aber das steht nicht so im Mittelpunkt, sondern eigentlich ist das ist so eine Abfolge von Szenen. So das, was man auf der großen Leinwand sehen kann, was so Highlight-Szenen in den jeweiligen Filmvorbildern sind, das soll man dann selbst erleben können. Da soll man sich selber prügeln können. Da soll man selbst in einem ziemlich bizarren Aspekt des Spiels so ein Schisshase-Spiel spielen können. Das ist ein leerer Highway, der geht geradeaus und ein anderes Auto kommt auf dich zu und die Frage ist, wer weicht zuerst aus? Das ist natürlich eine coole Szene, wenn du die beim ersten Mal erlebst. Wenn du die 20 Mal machst im Spiel, hat sie ein bisschen was von ihrem Charme verloren und das gilt für die meisten von den Action-Szenen. Also wie gesagt, eher eine Collage von lauter so filmhaften Vignetten als ein wirklich stringentes Spiel.
Aber an sich ja interessant, ne? Also die Idee zu sagen, unterschiedliche Momente in einem Film brauchen unterschiedliche spielmechanische Sprachen. Das ist ja was, das man hinterher auch bei Spielumsetzungen von Filmen immer noch sieht, ne? Bei den Star Wars Spielen, die dann nominell starten als so eine Art Jump'n'Run oder sowas oder Jump'n'Shoot. Und dann haben sie aber auch halt Szenen, wo du im Weltraum eben auch Asteroiden oder TIE Fighter wegschießen musst und so weiter und so fort. Du musst mit Luke Skywalker mit seinem Gleiter irgendwo durch die Gegend fahren. Also das ist ja geradezu wegweisend, was du immer wieder machst, Christian.
grundsätzlich durchaus, spricht natürlich auch für spielerische Abwechslung. Das hat halt das Problem, dass du nicht eine Kernspielerfahrung gut machen musst, vernünftig ausbalanciert und so, dass sie gut sich steuern lässt und idealerweise Spaß macht, sondern du musst es halt mit ganz vielen machen, weil eigentlich sollte jedes dieser Minispiele für sich genommen ja spaßig sein. Und das ist CinemaWare so gut wie nie gelungen, das muss man leider so sagen. Und so ist es bei It Came From the Desert auch. Da gibt's nur wenige von dieser Handvoll Minispiele, die wirklich gut funktionieren, wenn überhaupt eins. Das Rumfliegen mit dem Flugzeug ist ganz okay, finde ich.
Ja, also ich fand, in meiner Erinnerung waren diese Top-Down-Sequenzen, wo man Granaten auf die Ameisen wirft, waren fast schon das spielerische Highlight eigentlich.
Stimmt, das ist auch noch ganz okay, genau. Aber zum Beispiel dieser Shooter-Part, wo du auf eine Ameise, der musste ihre Fühler abschießen, während die da so links und rechts krabbelt. Es ist ganz grauenvoll. Es steuert sich furchtbar, das ist total ruckelig, die macht doch so sprunghafte Bewegung, diese Ameise. Das grenzt an ein Glücksspiel.
Das aber direkt aus Formicula/Them, weil ja. Da ist auch so, du musst die Fühler abschießen, dann sind sie orientierungslos.
Von genau, daher. Also du merkst schon, wo sich das darauf bezieht. Das It Came From the Desert ist jetzt keine Kopie von Damn. Das erzählt nicht die Geschichte dieses spezifischen Films nach, sondern das leiht sich das Szenario und macht da was Eigenes draus. Das war ja auch nicht der Gedanke, das einfach nachzuerzählen, sondern den Vibe sozusagen von diesen Filmen auf die Leinwand zu bringen, in eine Art Hommage von etwas, was ja zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskommt, schon Jahrzehnte alt ist und eigentlich veraltet ist und man das auch gar nicht mehr unbedingt im Fernsehen sieht damals. Und das ist ganz lustig, wenn wir jetzt da quasi die Abbildung in Richtung von dem Film machen, weil das ist ja eine ähnliche Konstellation. Der Film bezieht sich ja auch auf etwas, was dann schon Jahrzehnte alt ist und eigentlich schon veraltet ist, wenn er Bezug auf dieses Spiel nimmt. Aber das Spiel wiederum nimmt ja Bezug auf ein filmisches Vorbild. Also wir haben ja eine Kette von Dingen, die sich aufeinander beziehen, nominell zumindest. Und dass da ein Zwischenschritt ein Computerspiel ist und nicht irgendein anderer Film, das ist einigermaßen ungewöhnlich, finde ich. Aber um das an der Stelle schon mal zu sagen, der Film entweder beginnt er oder er endet in den Credits, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, er beginnt mit der Einblendung inspired by the computer game It Came From the Desert. Also in diesem Wörtchen inspiriert von ist schon klar, wir haben hier keine Verfilmung des Computerspiels, sondern dieses Wort inspiriert ist einigermaßen vage und dementsprechend sind auch die Verbindungen jetzt hier von dem Film zu dem Spiel ziemlich vage.
Wir haben auch in der Mid-Credit-Sequenz direkt noch eine Anspielung auf Them, ne, für eine mögliche Fortsetzung, weil es gibt noch eine zweite Tür, hinter der wahrscheinlich auch irgendwas lauert und die ist mit Them beschrieben. Könnte man direkt hin. Und im Endeffekt hast du das so, das Computerspiel ist eine Hommage an die 50er Jahre Monsterfilme und der Film auch. Und ja. Den Zwischenschritt kannst du einfach streichen. Du musst halt nur jetzt noch einige in den Film, einige konkrete so kleine Zitate oder Gimmicks reintun, die dann direkt auf das Spiel anspielen, die man aber auch einfach ersatzlos streichen könnte. Und dann hast du eigentlich eine 0815 Creature-Feature-Hommage, die es ja wirklich wöchentlich auf Direct-to-DVD neu rauskommen und wie Sand am Meer gibt. Aber hast halt hier die IP, du kriegst noch ein paar extra Zuschauer. Das bisschen absurde ist aber, dass sich der ganze Film überhaupt nicht anfühlt wie so eine richtige Creature-Feature-Hommage, sondern irgendwie man merkt, dass der Regisseur wahrscheinlich viel mehr mit dem 80er-Jahre-Horror aufgewachsen ist, weil er hier die Hauptfiguren zu so Superfans von so einem 80er-Jahre-Trash-Action-Star macht. Und das spielt alles eine viel größere Rolle als die Creature-Features aus den 50ern. Und als zweites hat man das Gefühl, dass er eigentlich auch mehr daran interessiert war, einen Motocross-Action-Film zu drehen, als irgendwas mit Ameisen. Also irgendwie scheint ihm das so, also er mag ein Riesenfan des Spiels sein, aber das kommt im Film nicht so richtig rüber.
Das war ja offensichtlich auch so. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Marco Mackie-Laxo und da beschreibt er kurz die Entstehungsgeschichte von dem Film. Und das ist genauso, wie du sagst. Er hatte ursprünglich ein Drehbuch geschrieben oder ein Konzept eingereicht für eine Actionkomödie mit diesen 80er-Jahre-Vibes, die sich um Motocross drehen sollte. Und da sollten aber auch Riesenspinnen vorkommen. Also schon in diesem Originalkonzept hatte das diesen Creature-Touch und zwar inspiriert von Iraq Attack. Und er wollte diesen Film, den er gerne machen wollte, dann It Came from the Desert nennen, weil ihm der Name so gut gefallen hat. Er kannte das Spiel offensichtlich und hat dann deswegen beim Rechteinhaber nachgefragt. Das war damals schon Starbreeze aus Schweden. Deswegen tauchen die auch in den Credits auf als Lizenzgeber. Und die haben dann offensichtlich gesagt, ja, ja, du kannst nicht nur den Namen haben, du kannst auch die IP haben, wenn du das möchtest. Und aus irgendeinem Grund, das ist für mich so ein weißer Fleck in dieser ganzen Geschichte, hat er dann gesagt, ja klar, dann mache ich das doch. Hä? Weiß ich nicht genau warum, aber naja, dann wurden aus den Spinnen auf jeden Fall Ameisen und das Drehbuch noch ein paar Mal umgeschrieben, damit das passt und damit da Referenzen drin sind. Aber das passiert also auch aus dieser Entstehungsgeschichte her äußerst lose nur aus dem Spiel und man merkt, dass der Ursprung ein anderer war. Und um das noch kurz zu sagen, auf das einzugehen, was du sagtest, Christoph, der hat nämlich Mackie Lazo hat in Interviews auch gesagt, was er da eigentlich drehen wollte. Nämlich zum einen sagte er, der wollte gerne Parodie machen auf diese ganzen billigen Creature Features, die da im Spartenfernsehen laufen. Und er hat seinen Film beschrieben als, Zitat, ein Action-Abenteuer-Comedy-Creature-Feature mit einem Touch von Horror. Und er sagte auch, er wolle darin Roger Corman, Steven Spielberg und Canon-Films vermischen. Und ich weiß nicht, wenn ein junger Regisseur sagt, ich mache einen Actionfilm, der auch ein Abenteuerfilm ist, der auch eine Komödie ist, der auch irgendwie ein Horrorfilm ist und eine Parodie und er ist eine Hommage an die Filme der 50er, aber auch an die Actionfilme der 80er und irgendwie auch an das Computerspiel von 89, dann kriege ich Angst, weil das könnte vielleicht ein bisschen viel auf einmal sein.
Also André, zuerst mal, du musst deinem Cutter sagen, er soll hier zwischendurch Streberwarnung einblenden. Das muss man auf jeden Fall kommen. Und dann muss ich aber sagen, die Beschreibung, die Christian gerade am Schluss hatte, vor der er dann selber ein bisschen Angst hatte, die trifft den Film eigentlich ziemlich gut.
Ja, das war noch nicht alles. Der hat in einem anderen Interview nämlich auch gesagt, dass er sowas wie Bill & Ted machen wollte. Und das merkt man auch an einigen Stellen sehr deutlich, dass er Bill & Ted irgendwo im Hinterkopf hatte. Und rausgekommen ist jetzt halt sozusagen tatsächlich alles. Wir können ja mal ganz kurz so einen Abriss geben, was da die Handlung ist. Also ich habe auch aufgeschrieben, It Came From The Desert ist ein Motocross-Film mit verschiedenen anderen Einflüssen. Und es geht um die Freunde Brian und Lucas. Lucas ist der coole Rennfahrer, Brian ist der Nerd-Mechaniker und die fahren mit Brians Angebeteter Lisa zu einer Party-Motocross-Preisverleihung in die Wüste. Zufällig direkt neben einer unterirdischen militärischen Biowaffen-Forschungseinrichtung, also so Umbrella-mäßig. Und das sind aber diesmal die Firma Chicane Industries, die dort halt Riesenameisen gezüchtet haben, nachdem da irgendwann ein Meteorit mit Alien-DNA runtergegangen ist. Und diese Riesenameisen, die wollte man wie in Jurassic Park durch genetische Mutation kontrollieren, indem sie sich dann nicht fortpflanzen können. Und jetzt, Achtung, mega Gag, sie brauchen Alkohol, um ihre Eier zu befruchten. Und leider ist diese Motocross-Convention sehr alkohollastig, inklusive eines Besuchers aus Finnland. Ja, da wird ein bisschen Lokalkolorit eingespielt, der eigenen besonders harten Wodka mitgebracht hat. Und jetzt müssen also unsere drei Helden erstens überleben und zweitens die Welt vor den Ameisen retten.
Und da bin ich vielleicht auch einfach zu doof. Aber ich habe den natürlich auf Englisch gesehen und da ist es halt nicht Alkohol, sondern Ethanol, ne? Und ich habe sofort gedacht, als dann, weil die gucken sich dann so, als das rauskommt, da gibt es so eine Klärbär-Szene, wo die so ein Video finden von so einem Typen von vor 20 Jahren oder so, der aufgenommen hat, was da passiert ist. Und das ist jetzt, dass er aber einen Sicherheitsmechanismus eingebaut hat, weil die können sich alle nicht fortpflanzen ohne das Zeug. Und als ich Ethanol gehört habe, habe ich in meiner führerscheinlosen Existenz sofort gedacht, klar, Motocross-Rennen, das ist im Sprit. Und dann kam aber der Gag, nee, das ist im Alkohol. So,
das
oder
ist ja im Sprit in gewisser Weise.
Ja, finde ich auch. Und dann, weil ich dann dachte so, nee, also okay, es ist natürlich auch im Wodka, aber ich würde doch jetzt als Ameise, die Ethanol will, eher so auf diese Spritvorräte da bei so einem Motocross-Rennen gehen. Und das wollte ich halt dann mit Gemini ausdiskutieren. Und dann habe ich dem die gesamte Filmhandlung bis zu dem Zeitpunkt erklärt und gesagt, wenn ich jetzt Ethanol brauche, nehme ich dann eher die Alkoholvorräte oder den Sprit, der rumliegt. Und das wurde dann eine sehr, sehr lange Diskussion, weil ich glaube, da bin ich auf sehr, sehr viele Vorsichtsmaßnahmen meiner KI gestoßen. Und ich habe auch das Gefühl, dass mitten während dieser Diskussion da mehrere so unter der Hand Nachrichten von Gemini direkt an den BND gegangen sind.
Da versucht jemand Riesenameisen zu züchten. Vorsicht.
Nee, das geht nicht um die Riesenameisen, aber wie ich sozusagen das Ethanyl aus dem Sprit bekomme. Da kam immer dann erstmal so 20 Warnhinweise, dass das lebensgefährlich ist und dass ich das auf keinen Fall machen soll und sowas, bevor ich dann irgendwann mal Antworten bekommen habe. Aber ich habe immer weiter auf den Antworten bestanden und dann, also Gemini hat da richtig Schiss gekriegt.
Aber bin ich jetzt ahnungslos, aber müsste dir Gemini nicht sagen, Ethanolgehalt in so einem hochprozentigen finnischen Wodka ist viel höher als im Sprit?
Ja, so einfach hätte ich mir die Antwort ja gewünscht. Dann hätte ich gedacht, okay, ich habe halt keine Ahnung von Sprit, ist okay, aber der, nee. Es ist auf jeden Fall, also sozusagen, wo dann Gemini eher abgebogen ist, ist halt, dass das Ethanyl, wenn man das, ich wollte es ja pur haben, ne? Also die im Film saufen die Ameisen ja dann einfach Bier. So, ist ja auch okay. Aber ich wollte das Ethanyl pur haben und deswegen ging es mir eher darum, wo man das leichter rausbekommt. Und dann wollte Gemini mich klar in die Richtung drängen, dass ich das lieber aus dem Alkohol raushole, weil da der Filterprozess auch nicht so gefährlich ist. Während der bei dem Sprit ohne ganz konkrete bestimmte industrielle Anlagen auch einfach meistens dann in die Luft fliegt, wenn du das versuchst. So in die Richtung ging das.
Also ich finde das einigermaßen erstaunlich, dass du ausgerechnet bei diesem Film gleich den Gedanken hattest, mal überprüfen, wie realistisch das ist, was uns da erzählt wird.
Nein, weil ich wurde halt so off guard erwischt, weil es gab doch... Du merkst doch in diesem, wenn die sich angucken, also es wird über Ethanyl gesprochen und dann gucken die sich an und kriegen gemeinsam diesen Schreck, weil jetzt allen klar ist, oh shit, ne? Wir haben ja Ethanyl sozusagen so und jetzt geht die Welt unter. Und ich habe auch, ja, ich habe gesagt, ich bin schlau, ich habe das auch verstanden. Und dann lag ich aber komplett falsch, weil die alle nur über den Alkohol geredet haben und sofort der Matchcut kam zu irgendeinem Typen, der da säuft. Und da habe ich gesagt, bin ich jetzt bescheuert? Und da fühlte ich mich in meiner Ehre herausgefordert und habe da erstmal einen Deep Dive gemacht, ne? Wie sich das gehört.
Sehr gut.
Und da, aber am Ende hatte der Film auch ja trotzdem recht, ne?
Und zwar sofort. Also ich habe den Film ausgemacht und dann erstmal den Deep Dive gemacht und dann weitergeguckt. Also das konnte ich nicht mal bis zum Abspann warten.
Im Wartezimmer deines Zahnarztes.
Du musst echt lange warten beim Zahnarzt. Das habe ich auch gerade gedacht.
Nee, das war schon auf der Rückfahrt im Regionalexpress.
Ja, aber trotzdem, das ist ja hart in Berlin. Den Zahnarzttermin, den ganzen Film geschaut und dann erst auf der Rückfahrt konntest du googeln.
Alles, ja, das war so meine Geschichte dazu.
Okay, also auch das wieder Bildungspodcast, meine Damen und Herren, wieder was dazugelernt. Also wenn Sie vermeiden wollen, dass Riesenameisen in Ihrer Umgebung sich vermehren, schließen Sie aber immerhin trotzdem den Wodka als erstes weg und erst danach das Motocross-Benzin, bitte. Genau, also das ist der Film, ich weiß gar nicht, welche wahnsinnigen, unglaublichen Dinge wollen wir zuerst besprechen? Die Qualität der Ameisen vielleicht?
Na, lass uns vielleicht noch kurz die Charakterkonstellation schnell etablieren, weil das scheint im Film ja auch einigermaßen wichtig zu sein. Wir haben ja da dieses Dreierteam, das du schon beschrieben hast, Andrea aus den Brüdern Brian und Lucas und dann ist noch Lisa mit dabei und da gibt's ja eine Dynamik zwischen denen, weil Brian, das ist ja der Motocross-Typ, der ihm da die Medaille verliehen werden soll, der wird stark charakterisiert als so ein Draufgänger.
Das ist Lucas.
Das ist einer, der nicht lang nachdenkt und der so ein Dude ist, der auch ein extrovertierter Typ ist, den alle mögen, der springt auf die Bühne und grüßt alle und so weiter. Und sein Bruder Brian, das ist der Nerd. Ne? Das ist derjenige, der nicht selber Rennen fährt, sondern der an seinem Bike rumschraubt und der hat diese Faszination mit diesem 80er-Jahre-Actionheld, dem Eradicator. Und der wiederum ist aber heimlich verliebt in Lisa, die dritte im Bunde. Und Lisa ist halt einfach eine schlaue, hübsche junge Frau, die hat jetzt keine weitere Charakterisierung darüber hinaus. Und dieses Trio wird jetzt da in diese Situation reingeworfen. Und du hattest ja vorhin schon Bill und Ted erwähnt. Also die Dynamik zwischen diesem Bruderpaar, das ist was erstaunlich viel Raum in diesem Film einnimmt. Nicht nur, dass die sich halt ständig irgendwie so Banter liefern, mehr oder weniger gelungen, sondern auch, dass es da so einen Plotstrang gibt, dass der Lucas gerne möchte, dass der Brian erst natürlich mal den Mut sammelt, um mit Lisa anzusprechen und sowas, aber dachte, dass der auch halt so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus rauskommt und so. Und die werden dann reingeworfen in dieses ganze Abenteuer.
Ja, Bill und Ted ist ja eh so eine Gratwanderung. Das hätte halt auch damals schon sehr leicht schief gehen können und sehr, sehr nervig werden können. Hat aber geklappt. Und jetzt sehen wir, wie es wäre, wenn es nicht geklappt hätte.
Autsch.
Weil ich meine, es gibt ja dieses Brüderpaar und dann gibt es noch das böse Brüderpaar, ne, mit den Arschlöchern. Ich weiß nicht, wie die heißen, die dann auch beim Motocross dagegen
antreten. Craig und Tim heißen die.
Ja, dagegen antreten. Und dieser Film hat es wirklich geschafft, dass mir persönlich das böse Brüderpaar deutlich sympathischer war als die beiden Helden.
Was? Die Belästigungsbrüder?
Ja. Ich fand die sympathische, weil ich fand die beiden Brüder, die für mich die Helden sein sollten, ich fand die so unfassbar nervig. Unfassbar. Lisa will man die ganze Zeit bloß zurufen, die soll abhauen. Also es geht ja immer darum, wen von beiden sie jetzt nimmt, den Macker oder den Nerd. Und die Antwort ist natürlich kein von beiden. Einfach weg. Die Ameisen
das
sind
deine Antwort.
Die Ameisen sind das kleinere Problem für diese Frau. Ja, also das ist... Und das, selbst diese sehr oberflächliche Charakterisierung, die wir gerade hatten, die wird ja auch nicht durchgehalten. Nee. Also am Ende ist es der ältere Bruder, der dann den bösen anderen Bruder da irgendwie foltert und ihn nicht aus dem Kokon freilassen will, bevor dieser ihm zusagt, dass er ihn in Zukunft immer als, wie heißt der Vogel nochmal?
Eradicator.
Ja, genau, als Eradicator ansprechen wird. Dabei ist er ja gar nicht der Superfan, das ist ja sein kleiner Bruder. Also das passt alles hinten und vorne nicht zusammen und außerdem benimmt sich so natürlich auch nur ein Arschloch, dann in so einer Situation so einen Quatsch einzufordern, wo da zu dem Zeitpunkt auch noch eigentlich viel dafür spricht, dass der jüngere, bösere Bruder bereits tot ist und der also gerade seinen Bruder verloren hat. Und dann fordert man von ihm erstmal jetzt irgendjemanden in Zukunft als Eradicator anzusprechen. Also das sind nicht die Guten. Das ist ganz klar.
Also aber es soll ja lustig sein. Das ist ja so Comedy-Logik.
Ja, aber das war es ja nicht.
Alles Eradicator-Fans. Die Lisa auch, der Brian auch, der Lucas auch. Der Eradicator ist übrigens, das ist jetzt wieder was nur Menschen meiner Generation irgendwie nachvollziehen können, aber der ist eine schlechte Version von Amboss aus dem Otto-Film. Danke, dass ihr da
wenn
jetzt
du das
alle,
sagst.
Wenigstens ihr hättet jetzt sagen können, ja natürlich, jetzt wo du es sagst.
Ja gut, es ist halt, jetzt
so.
Haben wir
tut
jetzt haben
wieder,
wieder
alle
die
so, als hättest du die Otto-Filme nicht gesehen.
Jetzt haben wir wieder die It Came from the Desert Variante, also es ist natürlich eine schlechte Version vom Terminator und Amboss ist halt eine Parodie vom Terminator und aber ich glaube nicht, dass der Regisseur Otto gesehen hat.
Natürlich hat er den gesehen. Es will noch wieder, hinter will es wieder keiner gewesen sein. Das ist wie mit der Bild-Zeitung, weißt du, keiner liest die, aber die verkaufen Millionen Stück und so ist es mit den Otto-Filmen auch.
Ja, wir müssen ja unser Publikum da abholen, wo es steht und das steht natürlich bei den Otto-Filmen.
Genau. Und außerdem, wie gesagt, also das Konzept ist halt im Grunde genommen das gleiche, auch das mit den Gags und dass diese Figur in dieser Welt so bekannt ist und der Otto-Film macht es halt einfach besser.
Aber die haben auch keine Gags, also die Idee... Was für eine Art von Humor sie da eigentlich präsentieren wollen in dem Komödienanteil, die schwankt halt auch den ganzen Film. Das Ding ist voller Running Gags, die alle jede Szene kaputt machen, in der sie vorkommen und dann auch einfach fallen gelassen werden. Also zu Beginn gibt's den Running Gag, dass die alle irgendwie super schwierige Wörter benutzen andauernd. Also das ist schon beim ersten Mal nicht lustig und dann machen die das die ganze Zeit weiter und erzählen sich immer so, ja, wo kennst du denn solche Wörter und so? Das ist einfach, was soll denn der Quatsch? In so einem Film, dann diese ganzen Filmzitat-Sachen, die dann auch noch irgendwie erklärt werden, ne? Also jedes Mal, wenn es ein ganz offensichtliches Filmzitat gibt, wie die Szenen in der Küche, die offensichtlich auf die Raptoren-Szene aus Jurassic Park anspielt, und das weiß nun wirklich jedes Kind in der Sekunde, dann wird das immer noch ausgesprochen. Das ist ja hier wie in Jurassic Park. Und wenn die Opfer in Kokons eingepackt werden, wie bei Alien, dann sagen die, oh, ist ja hier wie bei Alien. Und dann kommen aber noch die ganz weirden Zitaten, wo dann so auf den Mega-Hit-Porno Deep Throat angespielt wird und sowas. Das kommt dann auch noch so komplett aus dem Nichts. Also filmzitatmäßig merkt man irgendwie, da hat sich keiner überlegt, ob das gerade in die Szene oder zu den Figuren packt. Da hat der, wer auch immer das geschrieben hat, die hatten da auch etwas von dem Wodka-Intus und haben einfach jeden Scheiß, der ihnen eingefallen ist, da reingepackt. Und das kann mal gut gehen, aber hier ist es einfach nur nervig.
Oder zu wenig von dem Wodka-Intus, ne? Also ich fand, es gab ganz vereinzelt gab es Szenen, die fand ich ganz schmunzelig. So ein paar Sachen, finde ich, haben ganz gut funktioniert. Also zum Beispiel wenn Lisa das erste Mal ankommt und er sagt so, ja, das ist jetzt wie im Film. Nein, wenn es im Film wäre, dann wäre das jetzt in Slow Motion und dann schneidet die Kamera um zu Lisa und sie läuft in Zeitlupe zum Beispiel. Das fand ich durchaus ganz nett gemacht. Und auch, wenn hinterher sie von der Ameise angegriffen werden und dann versuchen sie halt alles, weil sie haben halt nichts, womit sie sich wehren können, schmeißen sie alles der Ameise entgegen. Und bevor aber Lucas die Bierdose nach der Ameise wirft, trinkt er sie erst leer. Das hat mir gefallen.
Da gibt es aber auch den Moment, wo die beiden sich dann irgendwie mit Küchengeräten gegenüberstehen und dann so fragen, was willst du denn damit? Willst du ihr Frühstück machen? Das ist ganz fürchterlich.
Ja, weil er so eine Pfannkuchenpfanne in der Hand hat.
Ja, und dann der schlimmste Dialog war, wo irgendwie der jüngere Bruder den Älteren überreden will, dass sie, oder andersrum, dass sie da jetzt in diese Höhle reingehen, um Lisa da irgendwie rauszuholen, die zwischenzeitlich von den Ameisen entführt wurde. Und dann will der zunächst nicht. Und dann sagt er aber, ja, aber wir sind doch jetzt hier wie bei Avengers und das machen wir jetzt Avengers-Style. Und dann meinte der andere, ja, da hast du recht, das machen wir jetzt wohl. What the fuck? Also die wirkt die ganze Zeit wie Zehnjährige, beide.
Das dreht sich halt wahnsinnig viel um diesen Banter. Der größte Teil des Humors des Films soll auf der Textebene stattfinden, finde ich. Das ist ja nicht so, ist ja kein Slapstick-Film, ne? Da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Szenen drin, wo man sagen würde, das ist irgendwie körperlicher Humor, Slapstick oder auch nur Situationskomik, das ist selten genug, sondern das ist halt hauptsächlich, dass sich irgendwie die Bälle zuwerfen und ganz viel natürlich Anspielungen. Es gibt ja diese Szene, wo sie gerade mitten im Ameisennest stehen, also in der Höhle des Löwen sozusagen, das erste Mal, und dann taucht eine Ameise auf und die wird dann erschossen auf einmal von einem Typen, stellt sich raus, das ist Dr. Renard, der hat da seinen Auftritt. Und dann sagt Lucas, also der ältere Bruder, zu dem Dr. Renard, ach, Sie sind der Typ aus dem Video, Dr. Strangelove, Dr. Brown oder so. Und dann sagt der Dr. Renard, ja, Dr. Renard ist mein Name, aber im Moment bin ich schwer dabei, meine Karriereentscheidungen zu überdenken. Und daraufhin sagt Lucas, meine Mom hat in ihrem Diner noch eine Stelle frei. Und das sind diese Anspielungen auf hier Doc Brown und eben Dr. Strangelove drin. Und da ist so dieser trockene Worthumor. Und das Ganze soll natürlich angesichts der Situation, in der sie da sind, ist völlig unangemessen sein, aber das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Aber es funktioniert halt echt nicht so gut, weil es ist ganz schön. Es ist alles so vorhersehbar, finde ich.
Ja, die wurden auch alle nur wegen ihren Frisuren besetzt, oder? Also die können, die haben halt alle so saubere Stimmen, also die können das irgendwie vernünftig aufsagen, aber haben alle überhaupt weder Timing noch Tonierung und das ist, also passt schon irgendwie, dass das alles sonst Synchronsprecher sind. Aber da im Spielen, da kommt, also es hat, für mich hat kein Gag funktioniert, nicht mal der mit der Zeitlupe.
Das ist entweder ziemlich on the nose, finde ich, oder auf eine Art und Weise albern, die für mich nicht funktioniert hat. Das gibt ja so einen kurzen Schwarz-Weiß-Erklärfilm, wo so ein Cartoon aus den 50ern parodiert wird, diese berühmten Duck-and-Cover Filmchen, wo den amerikanischen Schülern beigebracht wurde damals, dass sie im Fall eines Atomangriffs sich unter ihr Schulpult ducken sollen. Und das wird hier auf ganz offensichtlich aufgegriffen mit halt, was passiert, wenn eine Riesenameise erscheint. Und der Gag ist dann, dass da der Sprecher sagt, ja, statt Duck and Cover empfehlen wir dir wegrennen und ausweichen. Also die können sich gar nicht drauf verlassen, dass man diese Filmchen kennt oder wollen sich da nicht drauf verlassen, sondern das muss schon ausgesprochen werden. Wie du vorhin auch sagtest, dass das hier wie in Jurassic Park ist oder wie in Alien, das muss ausgesprochen werden. Und das finde ich ein bisschen, weiß nicht, also es hat für mich ein bisschen den Spaß verdorben, den Wiedererkennungsspaß. Und auf der anderen Seite haben sie halt solche Sachen wie, es gibt ja diese Szene, auch wieder in dem Ameisennest. Lisa ist eingesponnen, ist da ganz alleine und dann kommt eine Ameise ganz nah an sie heran, so Kopf an Kopf und keckert so und guckt sie an, als ob es jetzt der Moment wäre, wo sie verspeist wird. Und dann verschwindet diese Ameise aber doch wieder und du hörst so ein hochgepitchtes Comic-Lachen, als ob die Ameise jetzt da so kichern würde. Und das kommt, ich habe den Film leider auch zweimal angeguckt und dann ist mir aufgefallen, es kommt ständig, wenn die Ameisen aus irgendeiner Situation wieder rausgehen, hörst du so ein kleines Cartoon-Lachen, als ob die in sich reinkichern würden. Ich fand das richtig, richtig blöd.
Das war mein Liebling. Also diese Beißwerkzeug-Klackergeräusche, die dann so ein bisschen wie Kichern sind, das ist mein Humor. Da kann ich mit.
Die Ameisen, das ist für jeden was dabei.
Die Ameisen waren ja sowieso am lustigsten. Wenn die Ameisen dann irgendwie so ein ganzes Bierfass aussaufen und dann jemandem das leere Ding an den Kopf schmeißen oder später noch eine Bierdose, das ist okay. Das muss im Trashfilm so sein. Wenn die schon Alkohol wollen, dann können sie das auch nicht einfach auffressen. Dann müssen die so ein Bierfass auch mal so auf Ex trinken wie.
Und rülpsen danach.
Ja.
Und zweimal rülpsen danach, falls man es das erste Mal nicht mitbekommen hat. Aber das war auch meine Highlight-Szene des ganzen Films, diese bierschlürfende Ameise.
Ja, seht ihr, ist wirklich also für jeden was dabei. Weißt du, wenn du von allem etwas reinpackst, ich glaube ja, die sind gecastet worden, wirklich mit diesem Bill & Ted-Hintergrund. Also der Lucas soll halt sein Keanu Reeves sein und der Brian ist halt sein Alex Winters oder wie der andere Typ aus Bill & Ted nun mal hieß. Weil, wie gesagt, es gibt dann hinterher, dann sind sie da und finden sie so irgendwelche Forschungsspezialwaffen, diese Smart Guns, und dann gibt's so Anzüge dazu. Und dann stehen sie halt davor und sagen so, Alter, der Eradicator würde weinen, und der andere so, totally. Und es ist halt wirklich, das ist so, wir haben Bill und Ted zu Hause, die ganze Szene.
Hattet ihr den Eindruck, dass sie eine gute Chemie miteinander haben, diese beiden Dudes?
Nein, die hatten auch keine mit sich selbst. Also das sind solche Arschlöcher, das ist unfassbar.
Ich finde halt, wenn du, also ungeachtet der Tatsache, wie gut es funktioniert, aber wenn jemand irgendwie eine Comedy machen will, ist es häufig so, dass die Leute sich halt wie Arschgeigen verhalten, damit es halt witzig ist oder sowas. Ich finde, da könnte ich sogar drüber hinwegsehen. Das Problem ist halt, dass es nicht funktioniert. Also vorne und hinten nicht. Vor allem, es changiert ja auch. Die sind nicht durchgehend so Bill und Ted. Ne? Bill und Ted sind ja so die beiden irgendwie halb wie so Stoner-Trottel so ein bisschen. Und aber das sind die nicht, das sind die so szenenweise sind sie das, und dann zwischendrin ist es halt einfach nur so flach Buddy-Comedy mäßig und das ist einfach nur, man hat das Gefühl, er hat immer so eine Szene aus einem anderen Film im Kopf, die er da so ein bisschen replizieren will.
Ja, die Lisa und der Haupttyp, die gehören ja deshalb zusammen, weil die beide total intelligent sind. Also sie hat gerade bei ihrem Abschluss, in ihrer Abschlussprüfung irgendwie so gut abgeschnitten, dass sie extra zum Dean eingeladen wurde oder so, keine Ahnung. Und er hat sogar so gut abgeschnitten, dass er zum irgendeinem Präsidenten eingeladen wurde, was noch besser ist. Und deswegen gehören die zusammen. Benehmen sich dann aber wie die letzten Trottel. Also das ist wirklich, du könntest über jede Szene einen unterschiedlichen IQ-Wert für die Protagonisten schreiben und das schwankt einfach von Szene zu Szene um mal locker 40, 50 Punkte.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich finde, dieser Film verwendet relativ Zeit, verwendet viel Zeit mit den Charakteren. Und das, also dafür, dass das ja auch so ein Creature-Feature ist, wo man ja auch sagen könnte, der könnte viel mehr Zeit hier mit Actionsequenzen und Dramaturgie und was weiß ich allem verbringen, aber nee, der nimmt sich viel Zeit für die Charaktere. Und dann dachte ich, naja, der möchte mir auch irgendwas erzählen mit denen, gerade weil die ja auch mit klarer Charakterisierung eingeführt werden. Und dann gibt's ungefähr in der Hälfte des Films diese Szene, wo Lisa und Brian, also dieser Nerdbruder, sich gerade näher kommen. Und sie sagt ihm, ich mag dich, weil du schlau bist, weil du eben kein dummer Draufgänger bist wie dein Bruder. Und in diesem Moment wird sie dann von der Ameise entführt. Und Brian, die will dann mit seinem Motocross-Bike hinterher, aber das springt nicht an. Da steht er dann allein da mitten in der Wüste. Und ich dachte, aha, das ist jetzt der Moment, wo der Film uns Brians Fähigkeiten zeigt. Der
das
ist
die ganze auch
Zeit beschrieben worden als der Schlaue. Und der Bikes reparieren kann, der wird ja jetzt hier wohl einen kreativen Einfall haben. Der wird jetzt irgendwie schnell sein Bike reparieren oder so. Aber was stattdessen passiert, ist, dass sein Bruder dann ankommt mit seinem Bike und sagt, lass uns Hilfe holen. Und dann kommt ein Dialog, wo auf einmal die Rollen vertauscht sind. Dann sagt Brian, der schüchterne Nerd, er muss jetzt unbedingt hinter Lisa her und sie retten. Und Lukas sagt völlig zu Recht, das wäre aber ganz schön unüberlegt, das jetzt zu machen. Und dann wird er von Brian deswegen ausgeschimpft. Und ich dachte, okay, vielleicht will uns das zeigen, jetzt wo um Lisa geht, um seine geliebte Lisa, da findet Brian jetzt seinen Mut, da wird aus der Memme dann auf einmal der Tollkühne. Aber ist das echt der Charakter-Arc von Brian, den uns der Film hier zeigen möchte, dass der im Endeffekt genauso wird wie sein Bruder, dass aus dem Nerd auch der tollkühne Draufgänger werden muss und dann ist es okay. Und ich dachte aber, nee, da kommt bestimmt noch irgendwo der Payoff, da wird sicher noch was gemacht. Irgendwann darf der noch zeigen, dass er der Schlaue ist. Aber Christoph hat schon gesagt, Nein. Der wird später, wird er im Film die Ameisen aus ihrem Bau locken, indem er auf die Königin schießt und dann mit dem Motorrad und Lisa hinten drauf flieht wie ein Actionheld. Und der Film hat vorher etabliert, dass da in der Wüste ein paar automatische Geschütztürme stehen. Und Brians schlauer Plan ist, da einfach hinzufahren und die Geschütztürme erschießen dann die Ameisen. Und das klappt auch. Und dann sagt Lisa, wie hast du gewusst, dass das funktionieren würde? Und Brian sagt, ich wusste es nicht. Und dann himmeln sie sich an, weil er ist jetzt der Actionheld geworden. Das ist die Charakterentwicklung von dem Typen. Also, das ist absolut lame.
Am meisten überrascht ist man ja am Ende, dass dann auf einmal die bösen Brüder, die fast nie vorkamen, auf einmal auch noch die Helden sein dürfen. Das hat mich fast ein bisschen, dass die sogar eigentlich der Arschloch-Brüder, der am Anfang so richtig übergriffig war, kriegt quasi dann am Schluss nochmal so die Entlastungsszene, obwohl man zu dem überhaupt keine Beziehung hat und eigentlich auch dachte, der ist schon seit einer Stunde tot. Fand ich zumindest interessant. In dem Moment hatte ich eh mit dem Film abgeschlossen. Da fand ich das nochmal eine interessante Umdrehung von dem Ganzen, aber ist auch sehr weird, an der Stelle so das zu machen. Also da hätte auch, eigentlich hätte der jüngere Bruder gerade nochmal reinfahren müssen mit seinem Motocross-Bike, um seinen älteren Bruder zu retten und das nicht irgendwie den Bösewichtern überlassen.
Ja, habe ich auch nicht verstanden, warum die irgendwie noch ihren Redemption-Arc kriegen mussten. Aber das geht ja auch schon so geil los, ne? Also die fahren also, das Trio, unser Heldentrio fährt ja in so einem Pickup-Truck zu diesem Meeting mitten in der Wüste und dann kommen zum ersten Mal die Belästigungsbrüder, also diese Gorisco Brothers, und ich glaube, ihre krasse Verfehlung ist, dass sie poserartig diese drei überholen, woraufhin Lucas dann beschließt, im fahrenden Auto auf die Ladefläche zu klettern und dann mit seinem Bike hinterher zu fahren, um ihnen zu zeigen, dass er auch Motocross fahren kann. Keine Ahnung, das war wirklich wie so ein Vorwand für so, und jetzt Motocross in Zeitlupe. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt schon immer gesagt haben, es ist so ein Motocross-Film, der zähneknirschend zwischendrin Riesenameisen zeigt. Weil das wirkt auch, die Szenen, die wirken irgendwie so aufwendig. Keine Ahnung, ob das irgendwas ist, weil der Typ ja so ein Musikvideo-Hintergrund ist, dass er vorher sagt, so, das kann ich besonders gut. Irgendwelche Dinge einfach nur in Zeitlupe inszenieren. Geschichten erzählen, nicht so mein Ding, ja, aber einfach so ein bisschen Musik laufen lassen und dann solche Dirtbikes in der Wüste bei irgendwelchen Sprüngen und mit aufwirbelndem Dreck in die Kurve fahren lassen. Schön im Sonnenuntergang, das kann ich. I don't know. Ist auf jeden Fall halt auch schon so geil weird, also so willkürlich, diese Szene, diese Action-Sequenz.
Ich veranstalte ja jetzt seit ungefähr 7, 8 Jahren jedes Jahr im Dezember, so erstes Wochenende in Hamburg, meine jährliche Glühwein-Nachtwanderung mit Wanderpokal. So, und dann treffen wir uns im Hamburger Hafen und wandern nachts dann so ungefähr 20 bis 23 Kilometer bis zum alten Elbtunnel und da ist dann Schluss und jeder bringt Glühwein mit und der wird dann zwischendurch verköstigt und am Schluss wird abgestimmt und jeder, der quasi die gesamte Tour schafft, qualifiziert sich dafür, dass er gewinnen kann, aber man gewinnt nicht fürs schnelle Wandern, sondern dafür, wer den besten Glühwein mitgebracht hat, dann stimmen dann alle ab. So, und jedes Jahr gibt es dann wieder Leute, die sagen, ja, geile Idee, ich komme dieses Jahr auch mit, und am Ende ist es immer derselbe traurige Haufen, ja. Wie man sich das so vorstellt, weil es kalt und dann haben alle in der letzten Sekunde doch keinen Bock und dann nur die Harten kommen im Garten, so. Und so ähnlich ist auch dieses Motocross-Event da in der Wüste. Weil von dem, was die da am Anfang erzählen, wie wichtig das ist und schießen mich tot, und dann ist das sogar schon die 16. Ausgabe von dem, die haben sich auch bei der Namensfindung echt keine Mühe gegeben. Ne? Das heißt einfach Desert Run New Mexico Competitors. 16. jährliches Schieß mich tot. Und dann ist es aber einfach nur, dass da so 6, 7 Hansel irgendwie Wodka trinken in der Wüste rumstehen. Dann ist da aus irgendeinem Grund noch eine Stripperin. Motocross-Maschinen sind da eigentlich relativ wenige. Und das ist echt wahnsinnig traurig, die Angelegenheit da. Also für so eine Rave-Party da irgendwie in der Wüste. Aber da hat es wahrscheinlich fürs Geld nicht gereicht. Vielleicht hätte man einfach mit Freibier irgendwie Statisten anlocken sollen oder so. Aber irgendwie sehr, sehr traurig schon.
Das Bierbudget war vielleicht schon auch nicht mehr vorhanden. Also man merkt ja, der Film hatte echt nicht viel Geld zur Verfügung, egal wie viel es hinterher jetzt tatsächlich gewesen ist, weil er sich, da hatten Christoph und ich in der vergangenen Folge schon mal drüber gesprochen, ja zwischendurch dann auch in einen dieser Kellerfilme verwandelt.
Mhm. Habe ich auch aufgeschrieben, Heizungskellerfilme heißt das.
Ja, genau, ne? Wo man sieht, okay, das Geld für irgendwie Außendreh in Spanien in der Wüste oder sowas war begrenzt. Das heißt, ein Großteil des Films muss jetzt also in diesem militärischen Forschungskomplex stattfinden. Und das wiederum ist halt im Grunde genommen halt wieder so typisches Heizungskeller-Szenario, wo Leute durch irgendwelche komischen gefliesten Gänge oder sowas marschieren, um dann hinterher Ameisennester zu finden, die halt aus beleuchteten Plastiktüten bestehen.
Aber es soll ja auch ein Actionfilm sein. Also dann können wir mal über diese Actionsequenzen reden, weil das zerfällt, so wie ich das sehe, in zwei Kategorien. Das eine hat André schon gesagt, nämlich das sind immer die Motocross-Szenen, wenn die da mit dem Bike irgendwie durch die Wüste heizen. Und das andere ist halt alles, was mit den Ameisen zu tun hat. Kämpfe mit den Ameisen oder wenn die Ameisen das Camp überfallen und so. Und um nochmal auf die Motocross-Szenen zurückzukommen, also gerade die erste, die du da beschrieben hast, André, und dann gibt's ja noch zwei, drei weitere. Ich fand die nicht sonderlich beeindruckend, um ehrlich zu sein, weil da ist ja auch keine Dramaturgie drin. Gerade auch in dieser Art Rennen da am Anfang, wo Lukas dann diese beiden Brüder verfolgt, da geht's ja erstens um nichts. Du hast die Brüder auch vorher gar nicht kennengelernt, also du hast überhaupt keine Beziehung dazu. Und das, was man dann sieht, sind halt so Drohnenshots und Zeitlupenaufnahmen von Leuten, die über Wüstenhügel springen. Und das, also das sieht okay aus, aber weder ist da irgendeine Spannung drin, noch ist das was über das hinausgeht, was ich in einem typischen Red Bull-Video sehen würde. Im Gegenteil, da ist es sogar vermutlich noch stylischer inszeniert. Also diese ganzen Motocross-Sachen sind aus meiner Perspektive eigentlich gar keine richtigen Action-Szenen, das sind eher so Style-Szenen. Da wird so ein bisschen gepost, da wird halt so ein bisschen die Wüste gezeigt, aber das war's.
Das Problem ist, dass der wirklich sich für Motocross interessiert und dass die paar Szenen, die er hat, auch selbst drehen wollte. Das heißt, da war auch nicht mehr drin. In dem Moment, wo es dann noch ein bisschen actionlastiger werden soll, wenn dann dieser Sprung über die Schlucht kommt und so, dann ist das offensichtlich sowieso billigster Greenscreen. Das heißt, das haben sie nicht gedreht, dass dann hinterher das Automodell noch irgendwie in den Graben fällt und das offensichtlich ein Spielzeugauto ist, das fand ich ja dann sogar ganz amüsant. Aber wenn normalerweise, also wenn dir jetzt diese Asylum-Filme oder andere Filme in dieser Preisklasse im Trash-Bereich, ja, jetzt so ein Thema haben wie Motocross, dann würde man das einfach mit Stock-Footage machen. Also da würdest du einfach irgendwo 10 Minuten Motocross-Material von, was weiß ich, einer Red Bull-Doku einkaufen. Also jetzt Red Bull ist wahrscheinlich zu teuer, aber irgendwelche sozusagen irgendwie Hobbyaufnahmen oder was weiß ich, von irgendeiner Fotoagentur und die einfach nur reinschneiden. Also echte Motocross-Rennen aus der Wüste, die du dann reinschneidest. So machen Filme in dieser Preisklasse das eigentlich. Und das hätte besser ausgesehen als das, was er da jetzt zustande gebracht hat, weil das, was sie da, also ich meine, die fahren halt geradeaus, ne?
Naja, also ab und zu hüpfen sie auch, sagen wir mal, mehrere Meter durch die Luft. Ich finde, der Film sieht selten besser aus als in den Motocross-Szenen.
Ja, aber es sieht so langweilig aus. Es sieht so langweilig
aus. Ja, das ist, wie gesagt, das ist halt nur, ne? Ich hatte das Gefühl, er sitzt da und denkt sich, geil, ich mache gerade Point Break in der Wüste. Da hat ja auch keiner gefragt, wer jetzt das Surfen zwischen Keanu Reeves und Patrick Swayze gewonnen hat.
Ja, aber ja. Also mein Lieblingsbilligfilmer in dieser Preiskategorie ist ja David Dekoto, von dem ich jetzt mittlerweile, glaube ich, 130 Filme gesehen habe. Und der hat einen Film gemacht, irgendwie High Attack 90210 oder so ähnlich heißt der. Der spielt eigentlich hauptsächlich an Land, weil es eigentlich mehr darum geht, dass so reiche Leute, irgendwie da gibt es so einen Geheimbund oder irgendwie so. Und dann verwandeln sich einfach deren Köpfe mit so billigsten CGI in Haiköpfe und dann beißen die ihrem Gegenüber einfach den Kopf ab. Aber dann in diese Handlung rein hat der einfach mal immer wieder so 3-4 Minuten am Stück irgendwelche High-Footage-Szenen, also einfach so Naturaufnahmen aus irgendwelchen Dokumentationen, wo er sich die Rechte dran gekauft hat, einfach reingeschnitten, ne? Also vollkommen gegen jede Dramaturgie und die hatten unterschiedliche Auflösungen, die sahen ganz unterschiedlich auf, also man hat sofort gemerkt, das ist nicht nur eine High-Doku, die hier reingeschnitten wurde, der hat einfach irgendwo, weiß nicht, vielleicht hat er die auch von YouTube runtergeladen. Ja, aber dann finde ich halt geil, ne? Weil da brauchst du auch so eine gewisse Schuspe und so eine gewisse Haltung da, dass du jetzt sagst, so, ich zieh das jetzt einfach, ich mach das einfach.
Eine gewisse Gleichgültigkeit vielleicht.
Ja, oder
auch.
Das auch, aber das finde ich angenehm. Da kann ich mich reinfallen lassen. Da kann ich sagen, so, dem ist das nicht wichtig, mir nicht. Ich lasse das jetzt einfach so an mir vorbeirauschen und finde das geil. Aber hier wirkt es halt gleichzeitig angestrengt und dafür total underwhelming und dann ist das einfach öde. Also, was interessieren mich denn so halb gut aussehende Motocross-Aufnahmen?
Dann sagt mal was zu den Ameisen. Haben die es rausgerissen für euch?
Die sind halt genauso in so einem Mittelding, ne? Also die waren irgendwie jetzt die sahen besser aus, als ich jetzt erwartet hätte in der Preisklasse.
Ja, ja.
Und wenn die auf irgendwelche Leute raufspringen, so selbst die Interaktion, also die mussten sich dann ja am Set, wo es die Ameisen natürlich nicht gab, wahrscheinlich auch ohne sonderlich viele genaue Anweisungen einfach irgendwie im richtigen Moment hinfallen lassen oder so. Und das klappt auch nicht immer. Aber es sieht okay aus. Und deswegen kann man sich weder spaßig drüber aufregen, noch sieht es so geil aus, dass es wirklich geil aussieht.
Ich glaube, das ist der Kardinalsfehler des Films. Er ist für diese Preisklasse zu kompetent und deswegen fällt er raus aus diesem richtigen, kompletten Trash-Fenster, wo es so scheiße ist, dass es wieder lustig wird. Und landet dadurch leider so in diesem komplett egal Territorium. Aber ich fand auch die Ameisen also erheblich besser, als ich es erwartet hätte.
Also mir fehlt da der Kontext. Ich kenne gar nichts von diesen anderen B-Movies oder von diesen anderen zeitgenössischen Creature-Features. Deswegen kann ich das überhaupt nicht einordnen, ob das jetzt besser oder schlechter von der Qualität ist. Man sieht den Ameisen eindeutig an, dass sie CGI sind. Das schon, ja, aber ich fand die jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Das, was ich sehr seltsam fand, ist, was der Film mit den Ameisen eigentlich macht, weil die werden ja auf ausgesprochen konventionelle Art und Weise eingesetzt. Also da gehört schon mit dazu, dass die ja, der Film hat ja ein paar so Expositionsszenen vorne dran. Und eine davon ist, es ist ein dreiköpfiges Soldatenteam, das durch unterirdische Tunnels rennt und einer nach dem anderen wird abgeschlachtet von einem Anfang noch unsichtbaren Feind. Aber das siehst du ja schon in der Minute 3 des Films, siehst du die erste Riesenameise. Also so viel zum Spannungsaufbau. Und da werden die also eingeführt als absolute Killermaschinen, die Supersoldaten oder Wachsoldaten problemlos niedermetzeln. Und da wird auch natürlich auch auf die Ameisen geschossen, macht ihnen alles gar nichts aus und so. Und den ganzen Rest des Films sieht man ihnen dabei zu, wie sie eigentlich mehr oder weniger rumstümpern, um so ein paar unbewaffnete Trottel umzubringen, was ihnen dann nicht gelingt. Und das ist doof, ja, aber das ist auf eine vorhersehbare Weise doof, ja, das finde ich total unoriginell, dass da das, was ursprünglich eingeführt wird, dann gebrochen wird und vielleicht so auf eine ironische, augenzwinkernde Art und Weise, aber das ist so gähnironisch, da ist halt einfach nichts Interessantes dabei oder auch, also ich finde überhaupt, dass der Film erstaunlich ideenlos ist, wenn die da in dem Ameisennest sind, das sind halt Eier mit Spinnweben in der Höhle und eingesponnene Menschen und die Lösung ist, dann wird da Alkohol drüber geschüttet und dann wird es angezündet und dann brennt es am Schluss ab, beziehungsweise explodiert. Das ist das Allernaheliegendste, was du damit machen kannst. Oder diese Big Bad Ameise, die der Oberboss ist. Was passiert mit der am Ende? Die wird halt erschossen. Ja, da schnappt sich die Lisa das Sturmgewehr und erschießt die. Das ist der ganze Endkampf. Die hält 30 Sekunden mit dem Sturmgewehr drauf und fertig. Oder überhaupt, Stichwort Sturmgewehre, da geht's ja dann in der Mitte des Films kurz mal darum, dass die Spezialwaffen finden müssen, um die Ameisen auszuschalten, die da in diesem Forschungslabor irgendwo extra für diesen Zweck gemacht wurden. Und dann finden sie die auch noch in so einem Geheimversteck. Und was ist es? Es sind halt Gewehre, es sind halt, ja, die haben irgendwie noch so eine Sprachsteuerung oder sowas, aber es sind halt verdammt nochmal Gewehre. Und selbst in Formicula in den 50ern hatten die schon Flammenwerfer, die Leute. Also sag mal, warum kriegen die das damals hin? Und hier ist das alles so unglaublich uncool und alles so wahnsinnig konventionell.
Aber die Story kann man sich hinbiegen, ne? Weil die sind halt am Anfang, wenn sie die Supersoldaten abmurksen, sind die halt noch nüchtern. Und dann das nächste Mal, wenn die auftauchen, hauen die sich sofort die Hacke voll. Fässerweise. Und dass das dann nicht mehr so gut klappt und die weniger effizient werden, das, ne? Also das wird im Film nicht sehr angedeutet, gut. Ne? Aber habe ich
ja,
mir jetzt so.
Ich mag die Interpretation, ja, das finde ich gut.
Und immerhin, die haben ja, also die müssen ja zwischendrin auch, weiß ich nicht, Puppen oder irgendwelche anderen praktischen Effekte benutzt haben. Vielleicht auch hier oder da so ein bisschen Stop-Motion, weil das ist ja nicht alles, nicht alle Ameisen sind rein CGI. Dafür sehen sie teilweise nämlich viel zu gut aus. Und klar, dann bewegen sie sich in den Momenten natürlich auch nicht viel und sonst irgendwas. Aber das ist halt auch da wieder. Wie gesagt, das ist jetzt hier, die Skala wird gerade ganz nach unten verschoben. Einfach nur, weil in dieser Klasse von Filmen bin ich es fast gewohnt, dass halt einfach überall dann trotzdem CGI benutzt wird und die dann einfach durchgängig richtig beschissen aussieht. Und das sieht man hier auch zum Beispiel, wenn dann hinter die Baby-Ameisen zum Beispiel schlüpfen, die dann komplett CGI sind und die sehen einfach grauenvoll kacke aus. Ne? Und das ist genau der Effekt, den ich durchgehend erwartet hätte. Und auch hier, ne, das zieht sich so aus diesem kompletten Ursumpf von Billigsproduktionen häufig auf erstaunliche Weise raus. Aber das Problem ist natürlich, ich bin nur überrascht, dass es nicht so scheiße ist, wie erwartet.
Ja, und ich hätte es halt lieber scheiße. Also ich bin Riesenfan von richtig schlechten CGI. Da kann ich ganz viel Freude mit haben. Also nicht, wenn es einfach nur billig gemacht ist, sondern mehr, wenn es so, wenn es aus einer Macherperspektive kommt, dass den Leuten das so irgendwie so egal ist und sie dann einfach das machen, was ihnen gerade einfällt oder was sie halt hinkriegen oder so. Das mag ich lieber. So ist es halt öde.
Ja, vielleicht hatte der sogar zu viel Budget am Ende. Also in einem von diesen Interviews mit dem Marco Mekilakso, da sagte der, B-Movies haben für ihn sowas Reines und was Ehrliches. Obwohl sie mit knappen Budgets produziert wurden, fühlt man ihnen an, dass die Macher ihr ganzes Herz und ihre ganze Seele reingeschüttet haben. Und das ist, also ich kenne mich jetzt in der Szene nicht so gut aus, aber ich würde annehmen, das ist vermutlich auch Verklärung, weil viele B-Movies damals und heute sind halt doch Kommerzschund. Aber ich würde zumindest sagen, diese klassischen B-Movies, die haben sich zumindest einigermaßen ernst genommen und die werden dann halt im Nachhinein charmant, weil sie so unbeholfen sind, weil sie halt so gemacht sind, wie sie gemacht sind, und dann entsteht da auch unfreiwilliger Humor. Aber das hier, das ist ja, das soll ja eine Persiflage sein. Das soll ja eine durchironisierte Produktion sein. Das ist ja, da ist quasi die Verkumpelung mit dem Publikum, wo man schon vorsorglich sagt, pass auf, wir beide wissen, dass das ganze Quatsch ist, was jetzt da kommt. Lass uns da einfach Spaß dran haben. Und ich weiß nicht, aber bei mir hat das nicht funktioniert bei diesem Film. Ich fand das ziemlich attitüdenhaft und ich fand, das ganz viel an dem Film ist einigermaßen hemdsärmlich. Aber ich habe ständig das Gefühl, das ist nicht hemdsärmlich, weil es halt nicht besser ging, sondern das ist hemdsärmlich, weil es dem Mekilakso am Ende egal war. Ja, also weil man sich ja immer darauf zurückziehen kann zu sagen, ja, das macht ja alles keinen Sinn, das ist alles unlogisch, aber das soll ja so sein. Das ist ja der B-Movie-Charme und es finde ich ganz schön faul. Weil wenn man eine Hommage an B-Movies machen will, dann muss man das Sujet genauso ernst nehmen, wie die B-Movies das damals genommen haben. Da kann man nicht einfach nur rumalbern. Aber wenn man andererseits eine Persiflage auf diese B-Movies machen will, dann muss man den Humor ernst nehmen. Und Humor ist ja auch Arbeit, ist ja Handwerk. Das braucht auch Dramaturgie, das braucht Vorbereitung, das braucht auch Schauspieler, die das umsetzen können. Und das finde ich viel schwieriger als andere Filmgenres. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass dieser Film hier das eine oder das andere wirklich will. Für mich wirkt er weder wie eine Hommage noch wie eine Persiflage. Für mich sieht das aus, als wollten die halt einfach einen spaßigen Quatsch erzählen und haben da halt alle Versatzstücke reingehauen, die gerade so gepasst haben.
Ja, das hast du bei den alten Filmen, wo sie dann noch natürlich auch noch auf Film drehen mussten und keine Computer zur Verfügung hatten. Wenn dann irgendwelche Riesenspinnen angegriffen haben und die haben sich das aus Haushaltsgegenständen irgendwie zusammengebaut, damit das so ähnlich aussieht, dann hast du natürlich schon gewonnen, ja, weil es klappt halt nicht, aber man sieht, was sie versucht haben und findet das irgendwie geil. So, und da sagt man so, ja, da so dieses Do-it-yourself-Charme-mäßige, ne? Und das gibt's hier halt nicht, weil ich wüsste jetzt keine Szene in dem Film, wo ich sage, ja klar, die hatten kein Geld, deswegen sieht das jetzt nicht so richtig geil aus, aber zumindest haben die sich was einfallen lassen. Oder die haben irgendwie was Kreatives gemacht. Und das gibt's in diesem Film gar nicht. Also diesen Geist, ja, der ist nicht vorhanden.
Das möchte ich nochmal betonen, weil genau, das ist die Frage, die ich mich da am Ende gestellt habe, ist, wo hat mich der Film denn überrascht? Also wenn der schon campy sein will, das ist ja völlig okay, aber dann geh halt auch all in, ja, dann mach irgendwie den Twist auf das Thema, dann bring die überraschende Idee. Und nichts an diesem Film ist überraschend. Deswegen sagte ich vorhin, die einzige Szene, mit der ich so nicht gerechnet hatte, ist, als diese eine Ameise sich da das Bierfass klaut und dann hochhebt und das aussüffelt und dann danach rülpst. Da saß ich davor und dachte, okay, cool, das habe ich so noch nicht gesehen. Aber das war's.
Ja, aber Moment mal, Christian. Willst du behaupten, die sensationelle Szene, nachdem Lisa dem einen Belästigungsbruder in die Eier getreten hat und er auf einmal mit so einer Heliumstimme redet, dass du das vorhergesehen hast?
Ja, nee, das habe ich auch nicht vorhergesehen. Das fand ich aber ausgesprochen dumm. Aber okay, das kann man machen. Ne? Das wäre okay, wenn der ganze Rest des Films auch so wäre. Wenn der auch solche Überraschungen hätte, die einfach völlig unrealistisch sind, aber die sind halt deswegen so eine Art Nonsense-Gag. Ich liebe ja Nonsense, das fände ich völlig okay, wenn der Film sich da viel mehr reinlehnen würde. Aber das traut er sich ja auch nicht.
Ja, da müsste man, also wenn er das schon macht mit den Slow Motion, und da müsste man mehr so einen Scream-Meter-Film machen, dann hätten die beiden nicht, also das ist ja eh Quatsch, dass die jetzt 80er-Jahre-Fans sind, ja. Die hätten 50er-Jahre-Fans sein müssen von den ganzen Filmen und dann hätten die ganze Zeit darüber reden müssen, was man sozusagen jetzt machen muss, weil die das aus den Filmen kennen. Und dann hätten noch so Sachen sein können, dass dann irgendwelche Ameisen dass man da noch die Bänder sieht, an denen die hängen oder so. Dann hätte man halt wirklich drauf gehen können. Aber so sind das alles, wie gesagt, die 50 Genres werden zusammengeschmissen und dann wird auch noch in jeder Szene ein anderer Humor raufgeschmissen und dann passt das alles einfach nicht mehr.
Ja, das ist halt so eine Mischung wahrscheinlich einfach aus, sollte erst was anderes werden und dann eilig umgedingst und zusammengeschmissen. Das, was ich symptomatisch finde für das, was Christian beschrieben hat, ist, dass es halt einfach viele Szenen gibt, wo du das Gefühl hast, okay, aber wenn man halt wirklich mit Mühe daran gegangen wäre, dann wäre das hier besser geworden, auch ohne, dass es einen Cent mehr Budget gekostet hätte. Zum Beispiel, wenn die hinterher diese Smart Guns haben und Lisa damit feuert oder sowas, da wird nicht mal der Versuch unternommen, sowas wie einen Rückstoß zu simulieren, ne? Sondern die steht einfach ganz still mit dieser Waffe und dann wird mit dieser Mündungsfeuereffekt drüber gelegt. Und das sieht dann halt natürlich automatisch, du sitzt so da und denkst dir, physikalisch stimmt hier gar nichts. Und das muss natürlich nicht sein.
Nee, das muss an vielen Stellen nicht sein, dass das unnötig unlogisch ist, der Film. Und auch da, wie gesagt, mir fehlt der Vergleich mit anderen B-Movies. Vermutlich wäre der Standpunkt, man kann von solchen Filmen eigentlich keine Logik erwarten oder die wollen das vielleicht auch gar nicht. Fair enough. Aber ich fand das in dem Film schon frappierend, wie oft da Situationen sind, wo ich mich gefragt habe, hä, wie kommt denn das jetzt eigentlich? Und der Film macht sich nicht die Mühe, das zu erklären. Zum Beispiel, wenn die da in diese Höhle gehen und finden da das Ameisennest mit den Eiern und sowas und es ist keine einzige Ameise da. Und dann dachte ich ja, warum eigentlich nicht? Wo sollen denn Ameisen sein, wenn nicht bei ihrem Nest, um ihre Brut zu beschützen? Wo sind die denn jetzt? Und das wird aber nie erklärt, das wird nie aufgelöst. Und ich mag das von Mikola von 54 als Film sehr gerne. Das ist ja auch kein B-Movie, das war ja damals eine aufwendige Produktion, wenn ich das recht weiß. Aber mir hat er Spaß gemacht, auch den jetzt als moderner Mensch noch zu gucken, weil der sich durchaus Mühe gibt, Sachen zu erklären. Da gibt's sogar eine kleine Passage drin, wo ein Professor anhand eines Schaubilds erklärt, wie ein Ameisenbau funktioniert. Das ist kurzweilig, da lernt man noch richtig was draus. Aber in Formicula, da geht auch ein Dreierteam in einen leeren Ameisenbau. Nur hat halt vorher da das Militär den mit Zyanidgranaten ausgebombt. Da ist auf einmal klar, warum da keine Ameise mehr drin ist. Und dann tauchen natürlich trotzdem überlebende Riesenameisen auf und die werden dann halt mit dem Flammenwerfer abgefackelt. Und das ist ein cooler Moment, das ist eine coole Szene. Vor, wie gesagt, 67 Jahren oder mehr als 70 Jahren. Und hier ist alles so lame.
Ja, wir nehmen uns jetzt alle gemeinsam vor, wir gucken nochmal 90-210 Shark Attack in Beverly Hills und diskutieren das im The Pod Forum. dann haben wir alle nochmal große Freude in unserem Leben. Ansonsten würde ich sagen, wir wiederholen uns, wir kommen jetzt mal zur Sternewertung.
Jetzt lass mich kurz noch vorher noch meine Pflicht erfüllen und sagen, wo sind denn jetzt hier die Verbindungen zum Spiel? Also es sollte klar geworden sein, aus der Story ergibt sich da überhaupt keine. Es sind, wenn ich das richtig gezählt habe, genau 4 Stück, nämlich am Anfang des Films sagt eine sonore Sprecherstimme einen Satz über die Wüste und eine biblische Prophezeiung und so. Und das ist 1:1 der gleiche Satz, der im Spiel im Intro fällt. Dann gibt's einmal eine Szene, wo ein Handy klingelt, das von Lukas. Und das ist die Intro-Musik aus dem Spiel. Und die vermutlich storyrelevanteste Verbindung ist, dass dieser Dr. Renard, der ja hier den Exposition-Dump dann macht in der Mitte des Films, dass der dann erklärt, dass dieses Forschungsprojekt, mit dem sie es hier zu tun haben, gestartet wurde, nachdem in den 50er Jahren ein Meteor in der Nähe der Stadt Lizard Breath eingeschlagen sei. Und da hat es einen ursprünglichen Ausbruch gegeben. Und nachdem der dann besiegt wurde, wurden ein paar Exemplare eingefangen für Experimente. Und das etabliert also quasi, dass die Geschehnisse aus dem Spiel in der Vergangenheit, das spielt ja in den 50er Jahren, dass das der Ausgangspunkt ist für Jahrzehnte später das, was jetzt hier passiert. Da wird die Verbindung hergestellt. Das war's und dann kommt als 4. noch beim Credit-Scroller kommen noch Spielszenen. Da liest man im Internet immer, dass er ein kompletter Playthrough in 6 Minuten, so kurz ist das Spiel auch nicht, das ist natürlich ein Zusammenschnitt.
Und wenn man will, kann man sagen, es gibt ja am Schluss noch so diese Ticking Clock, um die Stadt zu retten.
Ja, also wenn du auf die Motive gehst, ja, ganz, ganz dünne Parallelen, genau.
Ja, genau. Aber das war's tatsächlich alles. Aber immerhin, man sieht mal das Spiel quasi in Natura in den Credits. Das ist ja irgendwie, das fand ich irgendwie ganz nett, ne?
Das fand ich auch nett, ja. Sieht immer noch ansehnlich aus. Das ist völlig okay.
Ja. Also ich gebe 1,5 von 5.
Belohne ich die Kompetenz in der Inszenierung oder bestrafe ich die Langeweile? Ist jetzt die Frage, wie so oft. Ich gebe 2.
Ah, ich habe, als du noch nicht da warst, Christoph, habe ich im Vorgespräch prognostiziert, dass dir der Film gefallen hat. Aber das ist ja offensichtlich.
Ich bin immer so lieb zu dir und du beleidigst mich auch so heftig.
Es tut mir leid. Ich dachte, das ist einer dieser Filme, wo du halt einfach, wo du sagst, da kann man Spaß damit haben.
Ja, jetzt musst du auf jeden Fall, also jetzt bist du verhaftet, jetzt musst du auf jeden Fall Shark Attack 90210 gucken. Dann siehst du, ich glaube, der dauert auch nur 70 Minuten. Dann siehst du, was ich damit meine mit Trash-Film, mit dem man Spaß hat und große Freude und allgemein dein Leben besser macht. Das ist das. Das hier nicht.
Okay, gut, dann danke für den Tipp. Dann muss ich mich da, glaube ich, weiterbilden. Aber gut, dann zu diesem Film, da schließe ich mich nämlich an. Ich würde auch 1,5 Sterne vergeben und nur deswegen noch den halben Punkt dazu, weil der visuell okay ist. Also der ist da in der Hinsicht kompetent gemacht und er ist auch nicht durchgehend langweilig. Der hat schon stellenweise hat er ein gewisses Tempo. Aber mehr ist es auch nicht, weil, also vielleicht bin es nur ich, aber ich habe keinen Spaß an absichtlicher Dummheit, weil ich finde, unsere Welt ist gerade schon dumm genug und wird eh jeden Tag dümmer und dann muss man nicht noch mehr davon produzieren. Und für mich war der Film zu dumm. Und ich meine jetzt nicht albern oder Nonsens oder skurril, das finde ich alles toll, sondern da steckt halt einfach nicht viel Gedanken drin in diesem Film. Und das macht ihn für mich am Ende eigentlich überflüssig.
Und apropos Dummheit, der Film hat bei Amazon Prime 3 Sprachfassungen, Deutsch, Kanadisch und Amerikanisch. Kanadisch und Amerikanisch sind natürlich, ich hatte gedacht, so wegen Rechtefragen kann das manchmal sein, dass auch Sprachfassungen in derselben Sprache unterschiedlich sind. Deswegen habe ich mal zwischendurch hin und her gewechselt. Aber es ist dieselbe Fassung. Die amerikanische Fassung ist allerdings ungefähr eine halbe Sekunde asynchron und die kanadische ist synchron.
Also. Das beruhigt mich, dass das nicht nur bei mir so war, weil ich dachte auch, das muss doch irgendein technischer Fehler auf meiner Seite sein.
Vielleicht ist das ein mega subtiler Gag, dass die USA im Vergleich zu Kanada da ein bisschen hinten dran ist.
Es kann höchstens sein, dass relativ, also ich habe das so nach 20 Minuten ausprobiert oder so, es kann höchstens sein, dass in der ursprünglich amerikanischen Bildfassung irgendwie eine ganz kurze Szene rausgeschnitten wurde oder so ein paar Pixel aus irgendeinem Grund und dass deswegen es danach asynchron ist und die Sprachfassung eigentlich gar nicht zu der Bildfassung gehört. Aber das weiß man auch nicht so genau.
Das ist aber ab der ersten Sekunde. Weil bei mir, ich habe den angefangen zu schauen und dann war er sofort asynchron. Schon in der brillanten Szene, in der zwei Leute ohne Untertitel Spanisch reden, ohne Grund. Ich habe das hinterher, tatsächlich habe ich mir das Audio aufgezeichnet und habe das mal übersetzen lassen, um zu gucken, ist da irgendwie krasses Foreshadowing versteckt oder sowas. Und wenn man das versteht, dann erzählen die dir schon, was in dem Film passiert. Und so, nein, es gibt überhaupt keinen Grund, warum das etwas ist, was das Publikum nicht verstehen sollte oder sowas. Das sind zwei Dudes, die da drüber reden, dass gerade der Kupferpreis gut ist und die dann halt irgendwelche verschossenen Patronenhülsen aufsammeln und sagen, hey, da kriegen wir 75 Cent das Pfund und so weiter. Es ist einfach halt Untertitel, hatten wir kein Geld mehr oder so, keine Ahnung.
Es ist halt aber kein Foreshadowing, es ist einfach nur Rassismus.
Ja, oder es soll dich inspirieren, ja, dass du ein bisschen polyglotter wirst und einfach mal ein paar Fremdsprachen lernst. Ja, gibt nicht irgendwie überall Untertitel.
Naja, aber dass man für diese beiden irgendwie da plündernden Figuren da zu Beginn Mexikaner nimmt,
Ja, okay. Ja, aber wir sind ja hier in der Wüste von New Mexico. Da gibt es halt auch einfach spanischsprachige Menschen.
Gut, also, Sterne sind verteilt, Film ist besprochen. Wir haben uns diesmal vor Christian nicht blamiert oder nicht so sehr wie letztes Mal. Ich würde sagen, erfolgreicher Podcast. Hervorragend.
Ja, ich konnte mich ja die ganze Zeit kaum konzentrieren auf diesen Podcast, weil Christian mir ungefähr eine Minute vor unserer Aufnahme erzählt hat, was bei Stay Forever, die nächste Stay Forever spielt, Staffel wird. Und je nachdem, wann das hier jetzt bei The Pod rauskommt, könnte es sein, dass ich das jetzt einfach weltexklusiv verrate. Da muss er jetzt durch. Die nächste Staffel wird nämlich das Prequel-Spiel von Maupiti Island. Ja. Und wer jetzt nicht sofort 10 Meter hochspringt, der hat auch, also der kann ja auch nicht mehr helfen. Weil jeder Mensch auf diesem Planeten weiß, dass die erste Staffel von Stay Forever zu Maupiti Island damals die besten Podcasts sind, die jemals aufgenommen wurden in der Geschichte der Menschheit. Und mittlerweile gibt es die ganze Staffel Also da spielt Christian und Gunnar das gesamte Spiel durch und das ist sauschwer und sauspannend und einfach fantastisch, bis zum geht nicht mehr. Gibt's jetzt umsonst in deren Feed als irgendwie Supercut, dauert 9 Stunden oder so, als eine Folge. Das also vorher anhören, dann Bäcker werden und dann in 1, 2, 3 Wochen geht dann die neue Staffel los. Wie heißt das Spiel?
Das heißt Mortville Manor. Und ja, da muss ich jetzt dann auch zurückkehren.
Und wegen der Werbung, die ich jetzt gemacht habe, ja. Sobald die erste Folge geschnitten ist, schickst du mir die vorab zu.
Okay.
Ja, das ist der Deal. Ansonsten hätte ich vielleicht 1, 2 Level runtergeschaltet, aber das habe ich jetzt absichtlich gemacht.
Also, ich fasse zusammen, ich durfte diesen Film hier angucken und dafür darf ich dir jetzt auch noch die Folge vorab schicken, aber das mache ich gerne, Christoph, kein Problem. Es war mir eine Freude, jetzt nicht unbedingt den Film zu gucken, wobei so schlimm war das gar nicht, aber mit euch drüber zu reden, das hat großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Das Schlimmste ist, wenn Christian mit dabei ist, ist es immer dieser Moment, noch nie hatte man das Gefühl, so sehr zweite Wahl für Christoph zu sein. Wenn Christian eines Morgens sagt, Christoph, willst du den Podcast nicht lieber bei uns machen oder sowas, dann ist er sofort weg. Sofort weg.
Christoph, willst du es ihm sagen oder soll ich ihm sagen, wie wir das jetzt in Zukunft machen?
Das ist wie dieses Meme mit dem Typ, der mit seiner Freundin spazieren geht und sich nach der anderen Frau umdreht. Nur eine Stunde, ununterbrochen.
Nein, André, du bist Lisa und in der Konstellation ist schon Christoph Brian und ich bin Lukas. Also Christoph ist Lisa und hat nur Augen
noch
für dich.
Auf die Szene, auch schon das alles hin. Wo er mir sagt, wie schlau ich bin. Ich hoffe, ich bin für Christoph noch nie in Zeitlupe gelaufen hier. Okay, das war ganz schrecklich. Aber na gut, da müssen wir alle durch. Wunderbar.
Dann auch von mir, Christian, vielen Dank. Das war ein Fest für Freunde von Riesenameisen, Christian Schmidt und Motocross, würde ich sagen. In diesem Sinne, die Leute, die hier zuhören, wissen Bescheid, aber filmstarts.de, mehr von Christoph-Leinwandliebe, Christian, stay forever. Alle wissen Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.